Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallöchen.
Sitzend auf meiner Laufmaschine.
Thema heute: die Erfindung des Rades.
Genau.
Wir holen weit aus. Die Erfindung des Fahrrades, lässt sich das wirklich irgendwie datieren, historisch?
Ja, ganz genau, auf den Tag genau.
Nee. Doch. Nee.
Ha. Jetzt kann ich dir was Neues sagen. Das ist doch schön.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, zunächst einmal die Grundlagen allen Wissens. Der Erfinder selbst heißt Karl von Drais.
Das weiß sogar ich.
Siehst du, und dieser Karl von Drais ist in Karlsruhe geboren worden am 29. April 1785. Und ihm steht ein bewegtes Leben vor, wie sich der historisch Geschulte sehr schnell vorstellen kann, weil in unmittelbarer Nachbarschaft beginnt alsbald die Französische Revolution. Es beginnt alsbald die Besetzung durch französische Truppen, gerade auch in Karlsruhe. Karl von Drais geht in dieser Zeit zur Schule. Er ist ein schlechter Schüler. Man macht sich Sorgen um ihn. Schließlich sagt sein Onkel, er könnte bei ihm eine Försterlehre machen. Das macht er auch. Und dann wird er anschließend dann doch irgendwie auf ein Studium noch fixiert, nämlich Landwirtschaft und Physik. Das ist so ein bisschen, habe ich so gedacht, welches Ziel steckt wohl hinter der Kombination Landwirtschaft und Physik? Und als er dann also alles fertig hat, wird er angestellt als badischer Forstmeister. Allerdings hat er diesen Beruf niemals ausgeübt, sondern er wird stattdessen zum Professor für Mathematik ernannt und als Forstmeister schon in jüngsten und jungen Jahren pensioniert. Das fand ich als, ich sag mal, Lebenslinie der ersten 25 Jahre schon mal sehr beeindruckend.
Eigentlich auch ganz nett, irgendwie nach 25 Jahren schon in Rente gehen zu dürfen. Also hätte ich mir auch gewünscht, so im Rücken.
Ja, er war ja Professor für Mathematik. Also da musste er was tun. Er wurde als Forstmeister erstmal pensioniert.
Ach so.
Aber als Mathematikprofessor musste er an den Start gehen. Und er war offenbar jemand, der so gerne in seinem Hinterstübchen gesessen hat und überlegt hat und konstruiert hat und das gerechnet.
Ein Tüftler. Gerechnet.
Man könnte sagen, ein Tüftler, genau. Er hat etwas konstruiert, was er am Anfang nannte, einen Wagen ohne Pferd.
Mhm.
Und dann irgendwann ist er auf die Idee gekommen, aus den 4 Rädern, die er anfangs hatte, 2 zu machen. Und das fand statt im Frühjahr, Sommer 1817, in dem er nämlich etwas konstruierte, das ungefähr so aussah. Es war ein Holzrahmen. Mhm. Auf diesen Holzrahmen waren vorne und hinten 2 gleich große Holzräder angepasst. Die waren genau gleich hoch. Es hatte eine Stange, an dessen Ende auf der einen Seite ein Lenker war und auf der anderen Seite eine Verbindung zu einer Art Vorderachse. Also sowas, wie wir heute unseren Rahmen kennen, auch mit dieser Gabel, die nach vorne geht und nach unten an den ans Rad geht, an die Narbe.
Mhm.
Das hatte er sich überlegt. Und zwischen dem vorderen und dem hinteren Rad, also ungefähr in der Mitte, etwas nach hinten gesehen, hatte er sich so ein Holzbrett konstruiert, auf dem konnte man sitzen. So, und dann kannst du dir ja vorstellen, da fehlt noch was ganz Entscheidendes, das gab es damals aber nicht. Also musste die Fahrtgeschwindigkeit dadurch erstellt werden, dass man sich mit den Beinen wie beim Laufen sozusagen abstößt. Also es war
wie die Prinzip Kinder mit den kleinen, wie heißen denn diese kleinen,
genau,
Holzräder? Ja.
Genau,
ja.
Das erste Kinderrad ist ja ohne Pedale und dann können die im Prinzip sitzen und laufen. Das ist im Prinzip die Art und Weise, wie man sich dann fortbewegt. Jetzt war noch das Problem, wie kriege ich das hin, dass ich die Richtung verändere und dass ich mich ausbalanciere. So, und das hat er gemacht, indem er eben den eben erwähnten Holzlenker da so locker sozusagen oder nicht fest verwoben mit dem Rahmen konstruierte, dass eben durch den Holzlenker vorne das vordere Rad gedreht werden konnte.
Ja.
Und so hatte er also auf der einen Seite durch Ausbalancieren, und wenn wir unseren Kindern zugucken bei diesem ersten Tretradfahren, dann merkt man ja, dass die dabei lernen, wie halte ich mich gerade, wie kriege ich das hin, dass ich das Gewicht verlagere und dann eben nicht umfalle, wie komme ich um die Kurve und all solche Sachen. Und wenn du dann das richtige Rad nimmst, also mit Pedale und Kette, dann können sie zumindest mal schon sich ausbalancieren. Und das ist eben bei dem großen Rad eben auch der Fall gewesen. So, jetzt, ja.
Ich finde das so, ich meine, 1800, was hast du gesagt, 17?
17.
Ja. Das ist gerade mal 200 Jahre her und ich hätte erwartet, dass sowas schon eher vor 2000 Jahren von irgendwem erfunden worden wäre.
Eben nicht.
Das ist eben echt nicht. Faszinierend.
Genau, also bis dahin war das Pferd und das Ziehen eines Gegenstandes durch das Pferd, also eines Wagens, größer, kleiner, wie auch immer, oder Sulki oder selbst drauf reiten oder mit dem Pferd sich fortbewegen, das war die hauptsächliche Sache.
Das heißt es aber gab auch, das heißt doch aber auch, dass die sich niemals wirklich mit dem Rad beschäftigt haben. Also weil das, was das stabilisiert, sind ja Zentrifugalkräfte. Das heißt, das war denen überhaupt nicht klar.
Nein, das war denen nicht klar. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen waren die Leute auch so erstaunt. Das ist auch ein völliger Ladenhüter gewesen am Anfang, weil die Leute gar nicht verstanden haben, was das ist.
Ja.
Und er hat dann gesagt, was mache ich denn jetzt? Und hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt öffentliche Fahrten. Und dann hat er sich also auf den Weg gemacht und da gibt es ganz schöne Zeichnungen, kann man sich im Netz angucken, wie er dann also durch die Gegend, ich sag mal, tritt.
Ja.
Radelnd tritt, irgendwie sowas. Es gab Zeitungsartikel, eben, die er teilweise auch gekauft hat, damit also in den Zeitungen, die es ja so in der Form, wie wir es heute kennen, noch gar nicht gegeben hat. Aber es gab so Flugschriften sozusagen. Wir reden ja, wie gesagt, von der Deutsche Bund wurde 1815 gegründet. Napoleon war gerade besiegt. Also in Deutschland war wirklich Aufbruchsstimmung und es war aber auf einem relativ niedrigen Niveau noch. Und er bekam ein großherzogliches Privileg, also der Großherzog von Baden hat also ihm die Genehmigung erteilt, diese Laufräder zu konstruieren und zu bauen, aber wenn man jetzt denkt, da hat er viel Geld mit verdient, dann leider nicht, und zwar hat er tatsächlich unter Mobbing gelitten.
Was?
Und ja, und ich habe dann gesagt,
das ist eine absurde Geschichte, die du jetzt erzählst.
Ja, warte doch mal. Ich habe dann gesagt, das ist ja wirklich irre. Wie kommt man denn da? Also damals hat man das natürlich anders genannt. Und dann kommt jetzt sein Vater ins Spiel.
Ja.
Sein Vater war Richter und dieser Vater, der war beteiligt an dem Urteil gegen Karl Sand. Jetzt kommt die große Quizfrage, könnte man jetzt, weil wenn wir jetzt im Fernsehen wären, einblenden, die nächste 5.000-Euro-Frage ist, wer war Karl Sand?
Matthias, weißt du's? Ich frage dich, wer war Karl Sand?
Also, du stellst dir jetzt Folgendes vor, und zwar ein Russophiler, würde man heute sagen, deutscher Dichter, sitzt in seiner Dichterstube an seinem Schreibtisch und schreibt Gedichte. Er heißt August von Kotzebue, tatsächlich. Und er war damals ein sehr bekannter Mann, er war ein ziemlich nationaler Autor, und jener August von Kotzebue bekommt also Besuch von Karl Sand.
Ja.
Und Karl Sand steht vor ihm und sagt, sind Sie der berühmte Herr von Kotzebue? Und der Herr von Kotzebue sagt, jawohl. Daraufhin zieht Karl Sand ein Messer aus der Tasche und bringt den Mann um. So, dann hat man lange darüber gegrübelt, ob er das jetzt gemacht hat, weil er völlig verrückt geworden ist, ob er persönlich was gegen ihn hatte. Jedenfalls, wie auch immer, Herr von Kotzebue ist verstorben. Und zwar 1820. Beziehungsweise 1819 war das schon, das Urteil war 1820. Die Folgen dieses Mordes sind gravierend, weil damit begann das, was wir, ich sag mal, die Unterdrückung als Unterdrückung der Nationalbewegung kennen, nach den berühmten Karlsbader Beschlüssen, setzen sich also die großen europäischen Mächte zusammen und sagen, wir haben Randale im Volk, wir müssen jetzt anfangen mit Rasterfahndung und allen möglichen Unterdrückungsmaßnahmen diese nationale Bewegung klein zu kriegen. Und der Karl Sand ist einer derjenigen, die das also sozusagen ausgelöst haben. Dann, es gab noch so ein paar andere Vorfälle, die auch dazu beigetragen haben, aber Karl Sand war sozusagen der größte Vorfall in diesem Zusammenhang. Und der wurde 1820 zum Tode verurteilt und ganz brutal mit dem Schwerte enthauptet. Und zwar unter Anteilnahme einer großen Bevölkerungsmenge.
Ja.
Und seine Grabstätte wurde später zur Pilgerstätte von so nationalen Leuten, die also etwas das Ganze überdreht haben. Jedenfalls, der Vater von Herrn von Dreis, der Erfinder des Fahrrades, war an dieser Verurteilung zum Tode beteiligt. Und der Sohn, also Karl von Dreis, wurde deswegen missachtet und gemobbt.
Aha.
Das hat dazu geführt, dass er trotz seiner genialen Erfindung hier kein Bein auf die Erde bekommen hat, und er hat sich dann an einer 5-jährigen Expedition nach Brasilien beteiligt. Ist das nicht irre?
Das ist total, ja.
Ja,
mit dem Fahrrad wenigstens.
Ja. Nein, also er war in Brasilien, ist dort 5 Jahre geblieben, ja. Und wurde in Brasilien wirklich ein glühender Demokrat. Also Brasilien, das will ich jetzt nicht alles ausführen, war zu der Zeit auch so eines der großen Länder, in denen halt demokratische Bewegungen sich entwickelt haben, wo zu der Zeit auch Garibaldi zum Beispiel, der spätere italienische Revolutionär, am Start waren und also wo richtig auch was los war. Und deswegen war es auch logisch, dass er 1848-49 bei der deutschen Revolution auch ein glühender Verehrer dieser Revolution war und unabhängig jetzt vom Fahrrad hat er seinen Adelstitel abgelegt voller Empörung und hat also gesagt, dass die Feudalrechte des Adels Deutschlands Freiheit gefesselt hätten und hat es in einem Brief festgehalten und den auch an seinen König oder seinen Großherzog geschickt und hat es unterschrieben als Bürger und Mitglied des souveränen deutschen Volkes. So, und ob dieser Unterzeichnung und dieses Briefes und dieses Rückgebens des Adelstitels wurde er wegen Geistesschwäche und partieller Verbohrtheit, ja. Zitat Ende, für nicht mehr zurechnungsfähig erklärt. Also das ist auch schon wirklich bitter.
Der Erfinder des Fahrrads.
Ja. So, und also der arme Mann hat von dem alle nichts gehabt. Und da gibt es im Übrigen viele. Also auch Johannes von Gensladen, weiß kein Mensch, wer das ist. Aber der heißt im Künstlernamen Johannes Gutenberg. Und Erfinder des Buchdrucks mit wechselnden Buchstaben. Der ist völlig verarmt gescheitert.
Okay.
Weil er einfach kein Geld hatte.
Der Gensladen, der hieß doch nicht Gensladen, hieß er nicht Gensfleisch?
Der hieß Gensladen.
Hieß er nicht Gensfleisch?
Na, das will ich jetzt.
Was reißen Sie denn da bei dir eigentlich gerade ab?
Ja, ja, wird immer gebaut.
Ich hab die mal allwissende Müllhalde gefragt, er heißt Johannes Gensfleisch.
Okay. Also, dann nehme ich das zurück und wiederhole das nochmal.
Ich schneide das nicht raus übrigens.
Okay. Also der Herr Gensfleisch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der spätere Herr Gutenberg, der ist auch verarmt gestorben, weil ja. er seinen Laden nicht aufrechterhalten konnte, weil er nicht genug Aufträge hatte und einer seiner Mitarbeiter hat ihm das dann abgeknöpft oder ja,
okay,
abgekauft.
Okay, aber den haben sie nicht auch noch für verrückt gemacht. Erklärt, ne?
Nein, das aber das kommt noch schlimmer. Also der von Dreis, der war tatsächlich so ein, ja, was soll man sagen, ein Genie oder eine gescheiterte Existenz oder vielleicht von beidem etwas. Also er ist tatsächlich gescheitert, weil er sozial abgestiegen ist. Der hat auch noch Wirtshausschlägereien gemacht. Der hat unmäßig gesoffen und wurde zum Gespött seiner Mitmenschen. Auf der anderen Seite war er natürlich auch ein Genie, weil sich seine Erfindung milliardenfach durchgesetzt hat und weil man dann irgendwann erkannt hat, wie genial und wie praktisch das eigentlich ist. Ja. Und wenn du dir mal die Kette wegdenkst und die Pedale, dann sehen unsere Fahrräder immer noch aus wie seine Laufmaschine.
Letztlich ja. Nichts
geändert, außer dass wir jetzt eine Kette haben und Pedale. Und mit dieser, das ist natürlich auch nochmal eine wirklich irrsinnige Weiterentwicklung, weil du eben damit sozusagen die Kraft unserer Beine in Geschwindigkeit ja. umsetzt und mit Gangschaltung noch zehnfach oder sowas.
Und vor allen Dingen den Antrieb nach hinten zu verlegen, das ist ja auch nochmal eine Erfindung gewesen. Ich war vor Jahren mal in Prag im Verkehrsmuseum, die haben so eine Fahrradausstellung. Dann haben sie als nächstes haben sie dann halt die Pedalen ans Vorderrad, direkt an die Vorderradachse montiert.
Ja.
Dann haben sie wirklich, es gibt Fahrräder, da waren Fahrräder, die haben eine vollkommen abenteuerliche Mechanik, wie sie trotzdem das Vorderrad antreiben, obwohl sie trampeln und so. Also da ist echt nochmal
einiges
passiert. Aber das dürfte dann wahrscheinlich auch sehr schnell gegangen sein hinterher, oder?
Ja, ja, das, also wenn es sich einmal durchgesetzt hat, dann war es natürlich auch das wie beim Auto. Wenn man es erstmal gemerkt hat, was das für eine gute Idee gewesen ist, abgesehen mal von Umweltschäden, dann ging das natürlich sehr schnell. Und wenn du jetzt heute guckst, das Fahrrad ist ja nicht mehr wegzudenken aus unseren Städten und überhaupt, also von nirgendwo. Und es ist mittlerweile so, dass es Erhebungen einfach gibt, wozu brauchst du dein Fahrrad? Und da sind natürlich Erledigung, Kinder wegbringen, zur Kita, einkaufen gehen, Freunde besuchen, Tagesausflüge, Sport machen. Mittlerweile ist das Fahrrad ja auch wirklich ein extrem gutes Transportmittel. Also ja, diese Kisten, die man davor hat oder auch hinten dran, das ist ja alles super einfach. Mittlerweile ist es auch ein ganz teures Objekt geworden, wie ich festgestellt habe. Du kannst für so ein Fahrrad auch gut mal ein paar tausend Euro ausgeben, das ist überhaupt kein Problem. Aber immerhin sagen 90% der Befragten, dass sie das Fahrrad mindestens einmal pro Woche benutzen. Und das ist schon irgendwie ganz schön viel. 40% machen es täglich. Und wenn wir hier in unserer Großstadt, du in Berlin, ich in Köln, mit dem Auto, keine Chance. Das macht nicht nur mehr keinen Spaß, sondern ist einfach auch affig.
Ja, Fahrrad ist, also ist in jedem Fall überlegen. Das Einzige, was man lernen muss, ist, dass man das Fahrrad auch für mehr als 3 Kilometer benutzen kann. Und dass man vielleicht sich dem Wetter angemessen anziehen sollte. Ja,
das ist eigentlich, ja, das ist in der Tat richtig. Und man muss das Dritte noch beachten. Man hat immer so einen grundsätzlichen Überlebenskampf mit Autotüren.
Ja.
Ja, und solchen Dingen. Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Also in Köln ist es eine Katastrophe.
Ja, sowieso, ja, ja. Aber es ist auch wieder bezeichnend, ne? Das Problem beim Fahrradfahren sind die Autos.
Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es aber so, wir können also nicht unendlich die Straßen verbreitern. Also ist das, was da ist, wird neu verteilt.
Ja.
Und bei uns werden jetzt überall die Bürgersteige breiter gemacht. Es werden Fahrradspuren eingerichtet und zwar zu Lasten der Autospuren. Und das wiederum bedeutet, dass du in der Innenstadt nur noch 30 fahren kannst, wenn überhaupt. Und das geht dir derartig auf die Nüsse, ja, dass du sagst, da fahre ich lieber mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad.
Ja, weil der Autofahrer natürlich, weil der Autofahrer Privilegien für Rechte hält und die jetzt bis aufs Blut verteidigt. Ich bin auch mal gespannt, wie das noch weitergeht. Also ich vermute mal, ich hoffe, dass wir tatsächlich autofreie Innenstädte sehen werden und dann nur noch Taxis und also Leute, die da was zu besorgen haben, unterwegs.
Ja, und die da wohnen. Du musst halt die da wohnen, die Zulieferer und Taxen, die müssen da rein und halt ÖPNV. Und
ja,
der Rest ist Fahrrad oder zu Fuß.
Die da wohnen, würde ich auch noch weitgehend bestreiten. Also ja. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der tatsächlich ein Auto braucht, obwohl er in der Stadt wohnt. Aber den würde ich dann nachweispflichtig machen. Ich bin da sehr gnadenlos, was das angeht. Ich argumentiere gegen meine eigenen Interessen.
Ja, genau. Das ist aber nicht durchsetzbar, weil du lebst immer noch in einer Demokratie.
Ach,
und Demokratie. Das wird so nicht gehen, aber
auf.
Aber egal. In diese Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und natürlich brauchen wir farbig abgesetzte, breite, glatte Radwege.
Nee, Farbe ist keine Infrastruktur. Das muss leider abgepollert werden. Das sehe ich hier in Berlin immer wieder. Wir haben ja,
das ist auch gut, ja, das wäre auch gut, das stimmt. Wir müssen halt wenn du also vom Radweg runter, Straße überquerst und wieder rauf, diese ganzen Hobel, die müssen alle weg, dass du nicht auf die Fresse fliegst, weil du da hinten die Straße wieder hoch musst. Also bei uns ist es jetzt aber auch wahrscheinlich besonders schlimm. Wenn ich in Holland bin, dann ist es ganz besonders toll, weil die haben das nämlich schon seit Jahrzehnten gemacht und da geht es ganz, ganz, ganz easy und prima, weil einfach die Radfahrer haben nahezu ein eigenes System und ein eigenes Netz. Und da kannst du fahren und du hast nicht immer Angst, dass du irgendwie umgebracht wirst.
Das ist völlig geil. Also in Holland ist wirklich der totale Wahnsinn. Und zu sehen, was geht in Holland, macht es halt noch frustrierender zu sehen, was hier immer weiter verunmöglicht wird, fast schon. Karl Dreis,
ja,
ist der zu seinen Lebzeiten überhaupt irgendwie mal geehrt worden, anerkannt worden? Der ist einfach gestorben und andere haben dann die Kohle abgegriffen sozusagen.
Ja, er hat daraus kein Kapital schlagen können im großen Stile. Er hat, das muss man einfach mal so sehen. Der ist, als er gestorben ist, da war das Fahrrad immer noch nicht so richtig der Knaller. Mhm. Und es wurde eben erst in dem Moment, wo Mobilität sich auch erweitert hat. Du musst dir immer vorstellen, das sind ja parallele Entwicklungen.
Klar, ja.
Er erfindet das Fahrrad, da gibt es noch nicht einen einzigen Kilometer Eisenbahn in Deutschland. Ja.
Und es gibt kaum gute Gründe, in den Nachbarort zu fahren.
Ja, das war für die irrelevant, genau. Ja, ja, ja. So, und es gab keine Autos, es gab keine Eisenbahn. Und als das Jahrhundert zu Ende ist, gibt es 34.000 Kilometer Eisenbahnstrecke. Das heißt, diese Entwicklung ist so rasant, dass die Leute aufgrund der Industrialisierung, die einfach Arbeitsplätze verlegt hat, von den Dörfern weg und von den Landwirtschaften weg in die Städte und in die Industrie, dass die einfach mobil sein mussten und dadurch, dass es eben in den Städten, die die Industrialisierung am ehesten gespürt haben, noch keine Infrastruktur für die vielen Arbeiter gab, sind meistens nur die Jungs gekommen und haben ihre Familien da gelassen, wo sie eben früher gelebt haben, irgendwo auf dem Land. Und um die zu um da Kontakt zu halten. Und irgendwie musste man mit der Eisenbahn fahren. Also auf einmal beginnt das Land sich sozusagen auf die Füße zu machen und loszulaufen und einfach beweglich zu werden. Und irgendwann kommt dann das Auto dazu und eben auch das Fahrrad. Und das löst dann letztendlich das Pferd ab.
Ja.
Ja, und das ist, und dann erst kommt das Fahrrad richtig sozusagen zum Tragen. Dann gibt es halt massenhaft Fahrräder in Berlin in den 20er Jahren und so. Da siehst du dann, dass es eben entsprechend auch schon weitergegangen ist mit der Entwicklung. Da gibt es dann schon die Ketten. Aber es gibt immer noch diese Hochräder vorne und kleinen Räder hinten mit den Pedalen am Vorderrad. Also es gibt diese Entwicklungsschritte und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass die Leute auf einmal merken, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir außer unseren zwei Beinen auch noch ein anderes Fortbewegungsmittel hätten. Und da ist eben das Fahrrad dann irgendwann fast in diese Lücke gekommen.
Es ist schnell, es ist fast erschöpfungsfrei. Also du musst ja nur ungemein wenig Energie aufwenden, um mit dem Ding vorwärts zu kommen. Und was ja auch noch ein Thema ist, was auch noch erzählt werden muss, Frauen auf Fahrrädern. Das war ja auch ein emanzipatorischer Akt, dass die Frauen angefangen haben, Fahrrad zu fahren. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Werdet ihr das in der Sendung haben?
Nee, das haben wir nicht in der Sendung, weil wir können so viele Sachen nicht gleichzeitig machen. Ja. Aber wir müssen tatsächlich, wir haben uns schon überlegt, dass wir solche, das ist ja nicht nur beim Fahrradfahren, das ist zum Beispiel auch beim Studium so gewesen.
Ja, beim Rauchen.
Das ist, wir haben jetzt gerade eine Sendung gemacht über Maria Montessori und der wurde verweigert, Medizin zu studieren. Und da reden wir jetzt so vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das sind so Sachen, wo man denkt, welche Schritte waren das eigentlich, bis dann Frauen wirklich gleichberechtigt sind? Wobei man manchmal fragen muss, sind sie es wirklich? Aber im Moment glaube ich, hoffe ich schon.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr die passende Folge, eine Stunde History, so muss man es formulieren, wenn ihr die passende Folge, eine Stunde History im Radio hören wollt, dann hört ihr die auf DLF Nova am 11. Juli 2022.
Ist nicht tot.